Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bottrop, 450 Millionen Sondierung, Klima oder Entscheidungshilfen. Puh, ganz schön viel. Das ist schwierig, kann man sich gar nicht so richtig entscheiden heute, über was man als erstes spricht. Das teuerste Kunstwerk, das jemals versteigert wurde vielleicht. 450 Millionen Dollar für einen Leonardo da Vinci Öl auf Nussholz. Oder doch vielleicht Bottrop als erstes. Die Perle im Ruhrgebiet, die Stadt, die zeigt, so geht das mit dem Einhalten des Pariser Klimaabkommens richtig. Müssen wir erstmal das Entscheidungsnavi anwerfen, eine Internetseite, die uns bei Entscheidungen hilft. Verena von Kaitz ist heute Abend mit dabei, so viel ist sicher. Mein Name ist Thilo Jahn und nach der ersten Musik, verspreche ich euch, habe ich mich auch entschieden. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Heute lieber Hemd oder lieber Pulli? Mit dem Fahrrad oder mit dem Bus zur Arbeit? Eine Currywurst dann in der Kantine oder doch lieber das Schnitzel? Freunde treffen heute Abend oder auf der Couch alleine abhängen? Der Alltag, er ist für Entscheidungsmuffel überhaupt nichts. Mein gut, tut jetzt auch nicht weh, ob man sich für oder gegen einen Pulli oder für oder gegen eine Currywurst entscheidet. Wegziehen wegen des Jobs oder ein Auto kaufen oder nicht, das sind so die richtig großen Entscheidungen im Leben. Und da hilft uns jetzt das Entscheidungsnavi. Noch nie gehört? Deutschlandfunk Nova Reporter Johannes Döbbelt erklärt's uns.
Jeden Monat Miete zahlen oder lieber eine Wohnung kaufen? Das ist so eine Frage, die mich und auch viele meiner Freunde gerade beschäftigt. Die Immobilienpreise sind ja hoch. Andererseits werden die Mieten auch immer teurer und die Zinsen für Kredite sind dagegen billig wie nie. Echt eine schwierige Entscheidung.
Wenn man nicht weiß, wie es geht, kann einen das wirklich kirre machen, ja.
Maja Storch, Psychologin und Buchautorin zum Thema Entscheidungen. Sie sagt, es gibt Menschen, die haben schon fast eine chronische Entscheidungsschwäche.
Jeder kennt so Leute, die schon kaum in der Lage sind, auf einer Speisekarte in der Pizzeria sich zu überlegen, welche Pizza will ich jetzt.
Aber auch alle anderen haben es nicht leicht, weil wir in unserer multioptionalen Welt ständig auswählen können oder müssen, weil wir Angst vor den möglichen Folgen unserer Entscheidungen haben und weil unser Verstand oft was anderes sagt als unser Gefühl.
Wir können es jetzt Kopf und Bauch nennen, alltagssprachlich. Diese beiden Systeme müssen zur Deckung gebracht werden. Und Menschen sind dann unglücklich und innerlich zerrissen, wenn der Verstand etwas anderes empfiehlt als dieser Bauch, als das Gefühl.
Der Verstand bewertet danach, was vernünftig ist. Das Gefühl eher danach, was angenehm ist oder ob ich Lust drauf habe oder nicht. Lust auf einen Seitensprung? Na klar. Ist das vernünftig? Nee, eher nicht. Die Kunst ist jetzt, Kopf und Bauch zusammenzubringen und dabei nicht in typische Entscheidungsfallen zu tappen.
Beispielsweise hat man sich eine Waschmaschine vor ein paar Wochen repariert, die jetzt wieder kaputt geht und steht vor der Überlegung, ob man da jetzt noch eine zweite Reparatur bezahlt. Und eigentlich würde man für das Geld, was die Reparatur kostet, sich lieber schon eine neue kaufen. Man tendiert aber trotzdem noch zur Reparatur, sonst wäre die erste Reparatur umsonst gewesen.
Rüdiger von Nitsch ist Professor für Entscheidungsforschung an der RWTH Aachen. Zusammen mit Kollegen hat er das sogenannte Entscheidungsnavi entwickelt. Ein Online-Tool, das uns bei schweren Entscheidungen helfen soll.
So rein theoretisch für alle Entscheidungen, auch die Entscheidung, ob sie jetzt heiraten sollen oder auch wen sie heiraten sollen, weil halt auch nicht nur ökonomische Kriterien, sondern halt auch Gefühlskomponenten versucht werden mit abzubilden.
Wichtig sollte die Entscheidung allerdings schon sein, denn es ist ziemlich aufwendig und kann schon ein paar Stunden dauern, bis man alle 7 Schritte des Entscheidungsnavis durch hat. Ist eben ähnlich komplex wie komplexe Entscheidungen. Schritt 1 ist gleich der wichtigste. Ich soll aufschreiben, welche Ziele ich eigentlich habe. Was will ich mit meiner Entscheidung erreichen? Bei der Frage, soll ich eine Wohnung kaufen oder nicht, wäre das zum Beispiel, ich will einen schönen Ort zum Leben, ich will mich nicht zu krass verschulden, aber ich will auch nicht mein ganzes Leben lang Miete zahlen. Ich will Sicherheit, aber auch flexibel bleiben.
Das sind also alle Werte oder alle Aspekte, die einem wichtig sind, wobei dieser Schritt schon relativ schwierig ist, weil sehr viel auch hinterfragt werden muss.
Danach geht's weiter mit den möglichen Alternativen. In meinem Beispiel Haus kaufen, Doppelhaushälfte kaufen oder weiterhin zur Miete wohnen. Dann soll ich Unsicherheitsfaktoren aufschreiben, also alles, was auf dem Weg zum Ziel schief gehen kann. Und ich soll meine Ziele bewerten, also sagen, welches Ziel ist mir wie wichtig. Einiges wird dann noch fein justiert und miteinander kombiniert. Und dann gibt's natürlich
eine schöne Auswertung, was die beste Alternative ist.
so eine Art Ranking. Und da steht zum Beispiel auf Platz 1 mit 85 von 100 möglichen Punkten weiterhin zur Miete wohnen.
Man hat eben nicht eine Flut von Informationen, die unstrukturiert im Kopf herumwurde, mit denen man nicht klarkommt. Ja, man will also die Entscheidungssituation transparent und strukturiert vor Augen haben und dann fällt die Entscheidung auch einfacher.
Das Entscheidungsnavi kann mir also helfen, mich im Dschungel der Möglichkeiten zu orientieren. Nur was ich dann am Ende tatsächlich mache und was nicht, das muss und soll ich natürlich immer noch, genau, selbst entscheiden.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat das Entscheidungsnavi ausprobiert, ein Online-Tool von Wissenschaftlern aus Aachen entwickelt, das bei schwierigen Entscheidungen eben helfen soll. Wenn ihr es auch ausprobieren wollt, entscheidungsnavi.de.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Bei der Hashtag MeToo-Debatte, da geht es ja im Moment auch immer wieder darum, was Männer eigentlich tun können, wenn sie mitkriegen, dass eine Frau in der Nähe gerade blöd angemacht wird, begrapscht wird oder sonst irgendwie belästigt. Ob sie nicht da auch viel mehr Kante zeigen müssten, die Männer, und klar machen, dass sie das auch kacke finden. Und da zeigt uns gerade ein Musiker ein sehr schönes Beispiel, nämlich der kanadische Rapper Drake, Verena, ne?
Ja, bei Instagram wurde gestern ein Video gepostet, in dem ist zu sehen, dass der Sänger bei einem Auftritt in einem Club die Musik stoppt und einen Fan beginnt anzubrüllen, der offenbar mehrere Frauen angefasst hat. So, wenn du nicht aufhörst, Frauen zu begrapschen, dann komme ich runter und mach dich fertig. Danach haben dann wohl auch Sicherheitsleute vom Nachtclub nach dem Mann gesucht. Es ist aber nicht klar, ob sie ihn gefunden und rausgeschmissen haben, berichtet die New York Post.
Also Drake sieht, dass jemand begrapscht wird, reagiert darauf. Im Video hört man dann auch, dass seine Aktionen auf großen Beifall der Fans stößt, dass Musiker mit Fans interagieren, ist ja immer wieder so. Da wird mal gesagt, mach das Handy aus, genieße den Moment. Aber so eine Aktion wie bei Drake ist dann doch schon was Neues, ne?
Ja, das stimmt. Im Moment hat es vielleicht auch einen besonderen Nachrichtenwert, wenn ein Musiker sowas macht, einfach mit der ganzen MeToo-Debatte. Es gab allerdings im August schon mal einen ähnlichen Fall. Da ist der Sänger der englischen Metalcore-Band Architects bei einem Festival in den Niederlanden eingeschritten von der Bühne aus.
Was ist da genau passiert?
Er hatte gesehen, dass eine Frau beim Crowdsurfing von einem Mann an der Brust angefasst worden war und hat so reagiert.
So, I've been going over in my fucking mind about whether I should say something or not about what I saw in that last song. And you know what? I'm gonna fucking say it. I saw a girl, a woman, crowd surfing over here, and I'm not gonna fucking point the piece of shit out that did it, but I saw you fucking grab at her boob. I saw it. It is fucking disgusting and there is no fucking place for that shit.
Yeah,
it is not your fucking body, and you do not fucking grab at someone. Not in my fucking show.
Nicht in meiner Show. Also man merkt, er redet sich richtig in Rage. Und auch hier, wie man hört, hat er damit sehr viele Fans auf seiner Seite. Was ich tatsächlich schön an diesem Beispiel finde, dass er ja eigentlich auch klar macht, er musste selber wirklich erstmal überlegen, ich habe das jetzt gesehen, aber was mache ich denn jetzt? Und dann hat er den ganzen Song lang überlegt, wusste eben auch nicht sofort, wie er mit der Situation umgehen soll und hat dann aber eben die Entscheidung getroffen, es offen anzusprechen.
Also sehr schön, ein paar Musiker machen vor, wie man sich verhalten kann, wenn man so eine Situation mitkriegt. Jüngstes Beispiel stammt vom kanadischen Sänger Drake.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
An diesem Donnerstag, wir spulen nochmal ganz kurz zurück. Gestern Abend in New York im Auktionshaus Christie's.
And so, ladies and gentlemen, we move to the Leonardo da Vinci, the Salvator Mundi. What have I offered here? Let's open this at 75. At 75 million. 75 million. At 75 million. 200 million is bid. At 200 million. $240 million. $300 million. I can wait. Thank you all for your bidding here at $400 million. Leonardo Salvatore Mundi selling here at Christie's. $400 million is the bid, and the piece is sold.
45 Bieter, 20 Minuten, dann war's weg. Ein 500 Jahre altes Kunstwerk von Leonardo da Vinci, gemalt wohl so um 1500, Öl auf Nussholz. Der Salvatore Mundi von da Vinci in Jesus-Gemälde ist es für $400 Millionen. Wurde er verkauft mit Nebenkosten dann $450 Millionen. Der Käufer bislang noch anonym. So viel Geld wurde noch nie für ein Kunstwerk gezahlt. Stefan Koldehoff, Kunstexperte und Deutschlandfunk-Redakteur. Wie kann es sein, dass so viel Geld für ein Bild gezahlt wird?
Also jedenfalls wissen wir nicht, dass schon mal mehr gezahlt worden wäre, denn wir erfahren ja immer nur die Preise, die auf öffentlichen Auktionen zustande kommen. Das ist ein absolutes Trophäenbild. Es gibt nur eine Handvoll Gemälde, die überhaupt Leonardo da Vinci zugeschrieben werden, und die sind so gut wie alle in öffentlichem Besitz, also in Museen. Und wenn dann doch mal eins auf den Markt kommt und wenigstens so eine halbe Sicherheit besteht, dass es tatsächlich von Leonardos Hand ist, so ganz überzeugt waren die Experten ja nicht alle vor der Auktion, dann sind solche Preise möglich, weil einfach unglaublich viel Geld dem Kunstmarkt zur Verfügung steht.
Wenn wir in die Historie dieses Bildes reinschauen, dann sehen wir, es war vorher bei einem Oligarchenbesitzer auch des französischen Fußballclubs AS Monaco. Der hat es für 127 Millionen gekauft von einem Schweizer Kunsthändler. Der wiederum hat es für 80 Millionen gekauft. Jetzt wurde fast das Dreifache gezahlt für dieses Werk. Wie kommt so eine Wertsteigerung zustande?
Der Kunstmarkt ist einfach die reinste Form von Angebot und Nachfrage. Und die Ware, über die wir da reden, das sind ja in aller Regel Einzelstücke. Die gibt's immer nur einmal. Das heißt, wenn es jemanden gibt, der anbietet, und wenn es jemanden gibt, der unbedingt so ein Bild haben will, in Nahost entstehen im Moment in Katar beispielsweise große Museen, die dringend Bilder brauchen. In China gibt es sehr selbstbewusste private Investoren und Geschäftsleute, die wahnsinnig spitz drauf sind, westliche Kunst zu kaufen. Also wenn das aufeinander trifft, einer will verkaufen, ein anderer will kaufen, hat das Geld zur Verfügung, dann scheint im Moment so gut wie alles möglich zu sein.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, Louvre Abu Dhabi hat zum Beispiel aufgemacht. Warum krallt sich so ein Bild eigentlich nicht ein Museum?
Ein deutsches oder ein europäisches Museum, die haben da einfach kein Geld für. Also wenn man alleine mal in Deutschland rumguckt, dann gibt es kaum noch ein öffentliches Museum, das einen Ankaufsetat überhaupt hat. Also da müssen wir gar nicht von 450 Millionen reden, da können wir schon von 4.500 Euro sprechen. Schon das ist für manches deutsche Museum ein großes Problem. Die Etats sind einfach nicht danach.
Das Bild ist ein Porträt von Jesus. Spielt denn eigentlich das Motiv irgendeine Rolle für den Preis?
Komischerweise auch nicht. Also ich rechne damit, dass wir irgendwann, wenn die Theorie zutrifft, dass das jemand als Trophäenbild gekauft hat, erfahren, wer das war. Denn der hat das dann gemacht, um zu sagen, hallo hier, ich bin's. Und wenn wir dann wieder hören, es ist nach China gegangen oder es ist nach Katar gegangen, dann ist das schon ein deutliches Zeichen dafür, dass es ein christliches Motiv ist, spielt keine Rolle. Es geht wirklich nur darum, es ist ein Leonardo und einer der letzten, die überhaupt noch zu kriegen waren.
Man weiß aktuell eben nicht, wer der Käufer ist dieses Bildes, und die Motivation scheint auch noch so ein bisschen fraglich, aber wir können ausschließen, dass es eine Geldanlage ist?
Nee, das kann man auch nicht. Es gibt auch Menschen, die solche Bilder kaufen und dann für Jahre im Tresor lassen oder im Zollfreilager in hochklimatisierten Bunkerbauten, die nur für Kunst im Moment überall auf der Welt entstehen. Bei 450,3 Millionen bin ich allerdings ein bisschen skeptisch, ob es da tatsächlich noch große Renditeerwartungen geben kann. Denn wie sich der Markt jetzt in den nächsten Jahren, politische Ereignisse und so weiter spielen da immer eine Rolle, entwickelt, das kann keiner voraussagen.
Was passiert da jetzt genau damit? Also wird das irgendwie in den Tresor gepackt? Sieht es jemals überhaupt irgendeine Wand oder sieht es jemals irgendwelche Augen, die das Bild angucken?
Das wissen jetzt zunächst mal nur Christie's, das Auktionshaus und der Käufer. Ich erinnere mal an ein Beispiel von 1990, da wurde Van Goghs Porträt des Dr. Cachet damals auch für einen Rekordpreis, 135 Millionen Mark damals, versteigert. Das Bild hat seit 27 Jahren kein Mensch mehr gesehen, aber bei dem Leonardo glaube ich eher, dass das irgendwie für eine öffentliche Zurschaustellung verkauft worden sein wird. Also ich habe die Hoffnung, das sehen wir demnächst wieder.
War es das denn eigentlich jetzt oder gibt es vielleicht noch ein Kunstwerk, das für noch teurer in ein paar Jahren verkauft wird?
Naja, es gibt zum Beispiel noch ein Trophäenbild, das ist Van Goghs berühmtes Selbstbildnis mit bandagiertem Ohr. Das gehört einer griechischen Räderfamilie, hängt im Moment als Leihgabe im Kunsthaus Zürich. Da gab es immer mal wieder Gerüchte, dass diese Familie das verkaufen will, und ich glaube, dann wäre ein Preis möglich, der auch an die 450 Millionen, wenn nicht drüber gehen könnte.
Soweit sind wir aber noch nicht für den Salvator Mundi. Ein Jesus-Gemälde von Leonardo da Vinci wurden in New York bei einer Auktion so viel Geld gezahlt wie noch nie für ein Kunstwerk. 450 Millionen Dollar. Stefan Koldorf war das. Kunstexperte, Deutschlandfunk-Redakteur, hat uns erklärt, wie solche Preise zusammenkommen und zustande kommen. Das Gespräch haben wir aus Zeitgründen vor der Sendung geführt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Heute ist der 16. November und morgen ist Schluss. Da müssen wir mal ganz kurz mal zurückschauen.
Vor 4 Wochen haben wir mit den Sondierungen begonnen.
Nachdem wir sozusagen abgerüstet haben, Maximalpositionen relativiert haben.
Entweder verhandelt man, dann verhandelt man und lässt pauschale Angriffe auf andere Seiten mal beiseite, und zwar radikal.
Da ist jetzt erheblich Bewegung gefordert. bei den Grünen, wenn es hier zu einer Vereinbarung kommen soll.
Wenn das gelingt, dann kann daraus etwas sehr Wichtiges für unser Land entstehen. Und ich werde versuchen, meinen Beitrag dazu zu leisten.
Wenn es gelingt, die Sondierungsgespräche in Berlin, auch wenn vieles unsicher scheint. Eines scheint heute zumindest noch mal sicher. Der Soli, der soll in Zukunft abgeschafft werden. Sprechen wir drüber mit Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Grüß dich, Frank.
Grüß dich, hallo.
Den Soli abschaffen, das war ja eine Forderung der FDP. Die hatte gesagt, wenn Jamaika mit uns, dann nur ohne Soli. Geht die FDP jetzt entspannt in die Verhandlungen heute Nacht, weil sie offenbar eine Mindestanforderung durchgesetzt hat?
Naja, so ganz sicher ist das noch nicht, ob sie das wirklich so durchsetzen kann, wie sich das die Liberalen vorstellen. Also in diesem Papier, was du da zitierst, steht drin, der Soli wird schrittweise abgebaut. Erster Schritt, kleine und mittlere Einkommen werden entlastet. Die Höhe des Freibetrages, die ist aber noch zu klären in dieser Nacht. Zweiter Schritt, dieser Freibetrag wird erhöht. Dritter Schritt, die Abschaffung. Aber da sind einige Fragezeichen noch im Papier, ob das in dieser Legislaturperiode wirklich geschieht, wie von der FDP gefordert, bis 2021. Das wird in der Nacht noch zu klären sein. Also so ganz in trockenen Tüchern ist es immer noch nicht.
Nennen wir es mal Veränderung beim Soli. Lass uns über das sprechen, was die Parteien an Forderungen da durchdrücken wollen und wo ihre absolute Schmerzgrenze liegt. Obergrenze für Flüchtlinge. Ein absolutes Muss für die CDU, CSU?
Man das jetzt Obergrenze nennt, das ist die Frage, aber es steht in diesem Papier drin und das wurde von der Union, von CDU und CSU reingeschrieben. Wir wollen erreichen, dass die Gesamtzahl der Aufnahmen aus humanitären Gründen die Zahl von 200.000 Menschen im Jahr nicht überschreitet. Also ich halte es für wahrscheinlich, dass diese Formulierung da reinkommt. Das ist eine Kröte, die wahrscheinlich die Grünen schlucken müssen. Es sieht im Moment so aus, dass die Grünen der CSU in der Einwanderungspolitik entgegenkommen und dafür Zugeständnisse bei der Energiepolitik erhalten. Ach. Das könnte der Kompromiss sein.
Das heißt, diese Schmerzgrenze der Grünen wird da durchbrochen, ja?
Also Obergrenze, das Wort steht auf Drängen der Grünen da noch drin. Und ich zitiere jetzt mal, wie Sie sich das vorstellen. Wir teilen die Aussage von Angela Merkel, dass das Grundrecht auf Asyl keine Obergrenze kennt. Dies gilt auch für eine willkürliche Richtzahl von Geflüchteten. Also die Grünen machen da schon klar, dass es da keine Begrenzung nach oben geben soll. Aber was ich eben zitiert habe, wir streben an, dass die Zahl von 200.000 Zuzüglern im Jahr nicht überschritten wird. Das könnte meiner Ansicht nach die Kompromisslinie sein. Und da steht dann auch im Kleingedruckten dahinter, wenn es dann doch mal mehr werden sollte und momentan sind wir ja weit von solchen Zahlen entfernt, dann muss sich der Bundestag damit beschäftigen.
Wo liegen denn die Schmerzgrenzen der Union? Was würdest du sagen, bei welchen Themen gehen die absolut nicht mehr mit?
Naja, die Union hat Themen, die ihr wichtig sind, die aber eigentlich unstrittig sind. Also die steuerliche Entlastung von Familien, die Kindergelderhöhung um 25 Euro, die scheint schon beschlossen zu sein. Natürlich auch der ausgeglichene Haushalt, das Mantra des früheren Finanzministers Wolfgang Schäuble, also die zusätzlichen Polizeistellen auf dem Gebiet der inneren Sicherheit, das ist auch noch so ein Ding, was der Union sehr wichtig ist. Aber all das ist wenig umstritten. Also da hat die CDU ihre Kernforderungen im Grunde durchgesetzt.
Was glaubst du, wie groß werden die Ränder unter den Augen morgen früh sein in Berlin?
Naja, es gibt Leute wie Horst Seehofer, die gesagt haben, wir wollen gar nicht bis in den frühen Morgen hinein verhandeln. Wir wollen damit auch unterstreichen, dass wir es ernst meinen, dass wir uns einigen können. Wir werden früher fertig, aber ich glaube schon, dass die Ränder unter den Augen schon ziemlich groß sein werden, denn die vielen strittigen Punkte, alles, was da noch in eckigen Klammern in diesem Papier steht, die müssen geklärt werden. Und da setzt die Kanzlerin, und die hat ja da einige Erfahrungen auch aus Brüssel vorzuweisen, wenn es um schwierige Verhandlungen geht, da setzt die Kanzlerin sicherlich auf die Ermüdung der jeweils anderen Seite, also dass man da zu Kompromissen kommen wird, je später es wird.
Das ist ja auch eine schöne Taktik. 62 Seiten Papier sind es, ist kein Roman so lange, aber vielleicht doch ein bisschen mehr als eine Kurzgeschichte. Es ist die letzte Nacht der Sondierer in Berlin. Morgen werden wir dann mitbekommen, wer sich wie einigen konnte und dann müssen ja Union, FDP und Grüne nochmal selbst in den Parteien entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen gehen wollen oder nicht. Frank Kapelan war das mit Informationen aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bottrop. Diese Stadt im Ruhrpott ist die männlichste Stadt Deutschlands. Nirgendwo anders ist die Dichte an Baumärkten, Muckischmieden und Currywurstständen so hoch wie in Bottrop. Das hat man mal vor ein paar Jahren rausgefunden. Aber nicht nur das. Bottrop, diese Perle von 116.000 Einwohnern, die kann auch Klimaschutz. Bottrop stößt heute nämlich 100.000 Tonnen CO2 weniger aus als im Jahr 2010 und wird vermutlich auch das Pariser Klimaabkommen die Ziele daraus einhalten. Verena, du hast es für uns ein bisschen näher angeschaut. Wie macht die Stadt das?
Die machen das, indem sie vor allem beim Energieverbrauch von Wohnhäusern ansetzen. Bottrop ist seit 2010 Modellstadt ausgewählt worden, um zu testen, wie sich der CO2-Verbrauch einer Stadt senken lässt. Und es geht bei dem Pilotprojekt um eine Region von 70.000 Einwohnern mit etwa 14.000 Häusern. Und ich habe darüber gesprochen mit Rüdiger Schumann von der Innovation City Management Gesellschaft. Die ist für die Umsetzung verantwortlich von der ganzen Sache.
Als ein Beispiel gibt es die sogenannten Zukunftshäuser. Das sind Häuser, die eben aus den 60er Jahren eigentlich energetisch relativ katastrophal waren vorher und die jetzt eben mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen.
Und das schlägt sich eben natürlich in der CO2-Bilanz nieder.
Habe ich da gerade richtig zugehört? Die produzieren mehr Energie, als sie verbrauchen?
Ja, habe ich auch erstmal nachgefragt. So, aber Rüdiger Schumann hat es mir an einem Beispiel ganz gut erklärt.
Wir haben beispielsweise ein Mehrfamilienhaus, so ein typisches Mehrfamilienhaus, wie die im Ruhrgebiet zu Zehntausenden stehen. 4 bis 6 Familienhäuser, von außen noch grau verputzt, in der Regel so Anfang der 60er gebaut. Und dieses Mehrfamilienhaus hat beispielsweise 43.000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht an Strom und Wärme. Dieses Haus nach der Sanierung hat einen Verbrauch von 18.000 Kilowattstunden, produziert aber selber über Photovoltaikanlagen und über verschiedene Technologien um die 23.000 Kilowattstunden.
Ja, wenn du dann einmal schön gerechnet hast, dann heißt das, pro Jahr liefert das Haus 5.000 Kilowattstunden extra.
Warum ist das denn so besonders in diesem Fall? Die sanieren ja dann, da geht es ja um Wohnraumsanierung bei der ganzen Kiste, oder? Das gab es jetzt auch schon irgendwie woanders. Also warum gerade so speziell in Bottrop?
Das Besondere ist, dass bei diesem Projekt die Hausbesitzer ganz gezielt beraten werden, wie sie ihre Häuser sanieren können. Rüdiger Schumann sagt, dass von 10.000 Einfamilienhäusern, die im Privatbesitz sind, sich etwa 3.000 Besitzer seit Beginn des Projekts haben beraten lassen. Das ist ja schon eine ganz gute Quote. Und dass dann durch diese Beratung sich offenbar sehr viele auch für eine Sanierung entschieden haben.
Wir haben auch diese Zahlen evaluiert, nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren dort nochmal angerufen und wir liegen im Moment bei einer Quote von 56% der Eigenheimbesitzer, die eben diese Beratungssteps aus der Energieberatung umgesetzt haben. Und das ist sicherlich deutschlandweit einzigartig.
Und wenn man dann nochmal die Gesamtsanierungsrate betrachtet, die liegt in Deutschland im Durchschnitt jährlich bei 0,8%, also ist ziemlich wenig. In Bottrop liegt sie aber bei 3% und das ist immerhin viermal so hoch.
Ist jetzt die Häusersanierung das Einzige, was die da machen?
Nein, es ist nicht das Einzige, es ist halt der Hauptbereich. Es gibt aber insgesamt mehr als 300 Projekte. Wohnen ist eben ein Bereich, aber Verkehr spielt natürlich auch eine Rolle. Und es geht eben auch um Elektromobilität, die zu fördern. Bottrop hat nach Angaben von Innovation City mit die höchste Dichte an Elektroladestationen. Sozialverbände werden angehalten, ihre Fahrzeugflotte zum Beispiel umzustellen auf Elektroautos. Und mit dem Ansatz ist Bottrop auf jeden Fall ein Vorbild, auch für andere Städte in der Region. Das Ganze wird über 10 Jahre hinweg überprüft und bewertet, wie sich der CO2-Ausstoß verringert. Und bis jetzt sieht es offenbar ganz gut aus.
Gut, bei den ganzen Sachen, wer zahlt die?
Für Bottrop haben sich da 60 Sponsoren aus der Wirtschaft zusammengefunden. Klar, die musst du als Stadt dann auch erstmal haben. Das ist in so einem Fall vom Pilotprojekt vielleicht einfacher zu finden. Aber es gibt in diesem Bereich eben auch viele Förderprogramme, um die man sich bewerben kann. Und bei der Bottroper Innovation City hofft man einfach darauf, dass die künftige Bundesregierung im Bereich klimaverträglichem Stadtumbau dann auch ordentlich investiert und entsprechende Programme für Städte und Kommunen startet.
Bottrop ist Vorzeigestadt in Sachen CO2-Einsparung. Haben wir gerade gehört, mit welchen Maßnahmen sie das da hinbekommen im Pott.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn die ganze Zeit jemand reinredet und ständig unterbricht, dann nervt das. Im NSU-Prozess am Oberlandesgericht München laufen momentan die Plädoyers der Nebenkläger, also derjenigen Menschen, die Opfer der NSU-Anschläge sind, beziehungsweise ja laufen auch irgendwie nicht, weil die zwei Verteidiger von Beate Zschäpe, der Hauptangeklagten, diese Plädoyers immer wieder unterbrechen. Welche Taktik steckt dahinter? Darüber spreche ich jetzt mit Ina Kraus, die für Deutschlandfunk Nova den Prozess verfolgt. Schönen guten Tag, Ina.
Guten Tag.
Womit begründen denn die Zschäpe-Anwälte ihre Unterbrechung die ganze Zeit?
Sie sehen in den Ausführungen, die Mehmet Daimergüler, der Nebenklageanwalt, der im Moment mit seinem Plädoyer an der Reihe ist, sie denken oder werfen ihm vor, er würde seinen Schlussvortrag für politische Reden missbrauchen und er würde zu wenig Bezug auf den Verfahrensstoff nehmen, also auf die angeklagten Taten und das, was die Beweisaufnahme hier in diesem Verfahren in den letzten 4,5 Jahren erbracht hat. Und deshalb rechtfertigen Sie, dass Sie ihn unterbrochen haben und möchten, dass der Richter ihm letztendlich das Wort entzieht.
Sind denn diese Unterbrechungen eine Art Verzögerungstaktik?
Ja, es ist schwer nachzuvollziehen, warum Sie in dieser einzigartigen Weise ein Plädoyer unterbrechen. Also andere Verfahrensbeteiligte haben sich auch sehr irritiert gezeigt, weil das ist eigentlich nicht üblich, dass man den Schlussvortrag auf diese Weise unterbricht und torpediert. Das hat auch die Bundesanwaltschaft kritisiert. Sie sieht dahinter einen Rechtsmissbrauch seitens der Verteidigung und vermutet eben, dass da die Plädoyers der Nebenklage torpediert werden sollen. Andere Nebenkläger kritisieren, dass das Störmanöver seien.
Welche Möglichkeiten hat denn das Gericht, diese Unterbrechung zu sanktionieren?
Das Gericht hat heute erstmal, sage ich mal, sehr sachlich reagiert. Also sie haben erstmal diesen Unterbrechungen auch allen widersprochen. Das wurde ja auch schon gestern unterbrochen und versucht sozusagen das Verfahren am Laufen zu halten. Und diese Strategie war dann auch erfolgreich. Mehmet Daimergüler konnte dann mit seinem Plädoyer allerdings nach einer stundenlangen Unterbrechung weitermachen.
Wie reagieren denn die Nebenkläger auf diese Verzögerung und die ständigen Unterbrechungen?
Das ist für die Nebenkläger sehr schwierig auszuhalten, weil die Schlussvorträge sind natürlich eine einzigartige Möglichkeit, nochmal auf dieses Verfahren zurückzublicken, auf das, was da passiert ist und die Stimme der Opfer zu Gehör zu bringen. Und Mehmet Daimergüler hat heute auch nochmal betont, diese Stimme lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Und die Nebenkläger sehen natürlich auch die Gefahr, dass die Angehörigen, die nächste Woche anreisen wollen, wieder eventuell umsonst anreisen, wenn so viel unterbrochen wird. Das ist natürlich schwer auszuhalten. Man muss ja sehen, dass die Opfer und ihre Angehörigen ohnehin durch das ganze Verfahren, durch das, was ihnen angetan wurde, durch den NSU natürlich schwer belastet sind.
Weit gekommen ist ein Nebenklägeranwalt Mehmet Daimergüler bisher nicht mit seinem Plädoyer. Er wird immer wieder von den Verteidigeranwälten unterbrochen. Daimergüler vertritt mehrere Angehörige von Mordopfern vom NSU. Ina Kraus war das für Deutschlandfunk Nova aus München vom NSU-Prozess.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Manchmal sollte man eine Katze sein. Findest du nicht auch, Verena?
Miau.
Also nicht in jeder Lebenslage, aber manchmal kann es irgendwie helfen. Ne? Wenn man irgendwie aus dem vierten Stock fliegt, dann schaffen sie es.
Landest auf den Füßen.
Ja, die Katzen schaffen das irgendwie. Ja? Oder werden dann irgendwie von der Feuerwehr auch in anderen Situationen wieder gerettet. Wir haben Cat-Content für euch, denn heute hat die Polizei in Freiburg eine Katze am Bahnhof gerettet. Was war mit der los?
Die war in einem Schließfach eingeschlossen. Und als sei das schon nicht genug, war bei der Meldung noch die Info dabei, dass sie seit 7 Tagen in diesem Schließfach eingeschlossen war. So lange war das Fach nämlich laut der elektronischen Anzeige nicht mehr geöffnet worden.
Die Katze war aber noch fit?
Ja, die Beamten fanden sie relativ wohl auf. Das ist ja wirklich dieses Erstaunliche bei Katzen, dass die so lange Zeit ohne Wasser, ohne Futter in engen Räumen überleben. Gibt es ja immer wieder Geschichten von eingesperrten Katzen, die, weiß ich nicht, 3 Wochen im Bettkasten gehockt haben oder 4 Wochen im Kellerschacht. Diese Katze hier hat Glück gehabt, dass ein Reisender vorbeigekommen ist an diesen Schließfächern und das Miauen gehört hat von ihr. Der hat dann die Bundespolizei informiert, die haben dann das Schließfach geöffnet.
Die große Frage ist natürlich, wie ist sie da reingekommen?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ja. Darüber gab es bisher keine Informationen, aber war. Die Halterin des Tieres ist ermittelt worden und jetzt muss sie sich wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz verantworten.
Weil sie ihre Katze eingeschlossen hat im Schließfach.
Das stand halt nirgendwo ausdrücklich drin, aber möglicherweise hat sie das gemacht. Auf jeden Fall darf die Frau ab sofort keine Haustiere mehr halten.
Eine Katze ist aus dem Schließfach im Freiburger Bahnhof nach 7 Tagen befreit worden und hat zum Glück alles gut überstanden.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
DNA lässt sich komprimieren und wieder dekomprimieren. Ann-Kathrin Horn hat uns heute erklärt, woher wir diese Taktik komprimieren und dekomprimieren noch kennen.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Wenn eine Datei, die wir per Mail verschicken wollen, zu groß ist, können wir sie zippen. Ganz ähnlich lässt sich offenbar auch DNA komprimieren und wieder dekomprimieren. Eine Methode dafür stellen Forscher aus Zürich vor. Sie haben in einem Experiment DNA verdichtet, per Zelltransporter in eine menschliche Zelle geschickt und am Bestimmungsort wieder entpackt. Diese Zelltransporter können nämlich bisher nur eine begrenzte Menge DNA aufnehmen. Deshalb ist es sinnvoll, die genetische Information zu komprimieren. Das Ganze funktioniert ganz ähnlich wie das Zippen einer Computerdatei. Laut den Wissenschaftlern könnte ihr Verfahren unter anderem neue Chancen für die Krebstherapie bieten. Komprimiert kann man größere genetische Programme als bisher in menschliche Zellen einschleusen. Zum Beispiel, damit sie jede Zelle überprüfen und, falls es sich um eine Krebszelle handelt, abtöten. Wer es im Leben krachen lässt, sieht eher früher als später auch so aus. Eine Studie aus Kopenhagen zeigt jetzt, dass Menschen, die viel trinken und viel rauchen, tatsächlich häufig älter aussehen, als sie sind. Die Ergebnisse basieren auf den Daten von gut 11.500 Teilnehmern einer Langzeitstudie, die seit Mitte der 70er Jahre läuft. Unter anderem wurden die Studienteilnehmer regelmäßig nach ihrem Lebensstil befragt. Es zeigte sich, dass sich bei denjenigen, die überdurchschnittlich viel trinken und rauchen, häufiger ganz bestimmte Merkmale finden, die jemanden alt aussehen lassen. Nämlich Falten in den Ohrläppchen, dunkle Schatten um die Augenwinkel oder gelbliche Ablagerungen auf den Lidern. Für die Forscher ist das ein Hinweis darauf, dass Alkohol und Zigaretten den Menschen nicht nur im Gesicht, sondern auch im Rest des Körpers schneller altern lassen. Erfolg beim Daddeln kann ein Zeichen für Intelligenz sein. Allerdings gilt das nur für bestimmte Computerspiele, nämlich für sogenannte Multiplayer-Online-Battle-Arenas, wie beispielsweise League of Legends. Das schreiben Psychologen und Computerwissenschaftler der Uni York in Großbritannien. Die Forscher haben ihre Versuchspersonen League of Legends spielen lassen und ihnen einen klassischen Intelligenztest vorgelegt. Dabei zeigte sich, dass es einen Zusammenhang zwischen Spielerfolg und IQ gibt. Einen ähnlichen Zusammenhang kennt man auch vom Schach. Allerdings ist das Interessante an den Computerspielen, dass Millionen Menschen sie online spielen, dass also auch sehr große Datensätze vorliegen. Und die kann man laut den Wissenschaftlern dafür nutzen, Intelligenz in viel größerem Maßstab zu erfassen und zu erforschen.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschland ist raus, nicht mit dabei, isoliert. Auf dem Klimagipfel in Bonn hat sich heute eine Allianz gegründet, die auf ein schnelles Ende der Kohle drängt. Die Kohleausstiegsallianz sozusagen. Staaten, Städte, Unternehmen haben sich da zusammengeschlossen. Kanada ist zum Beispiel mit dabei, Frankreich, Großbritannien, Italien, Finnland, ein paar US-Staaten und auch Berlin. Deutschland aber nicht. Darüber habe ich heute mit unserem Energie- und Umweltexperten Georg Ehring gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, Berlin ja, Deutschland nein. Wie geht sowas?
Deutschland ist nicht dabei. Deutschland hat ja keinen Kohleausstieg bis 2030 bisher beschlossen, was Voraussetzung für die Mitgliedschaft in diesem Bündnis ist. Und die mögliche Jamaika-Koalition verhandelt ja gerade darüber, wie sie es mit dem Kohleausstieg halten will. Berlin hat einen Ausstieg aus der Kohle beschlossen. Das einzige Kohlekraftwerk soll stillgelegt werden. Und die Berliner werden zwar weiter vorerst Braunkohlestrom aus Brandenburg bekommen, aber sie werden selbst keinen Strom mehr verwenden. Und da können sie dann Mitglied werden, zumal der Ausstieg ja verbindlich in diesem Bündnis erst für 2030 ist.
Diese Kohleausstiegsallianz, die möchte ein schnelles Ende der Kohle. Wie verbindlich ist es und wie wollen Sie das konkret erreichen?
Sie wollen das erreichen durch Zusammenarbeit. Sie bilden eine Art Plattform, wo man gegenseitig voneinander lernen will. Man verpflichtet sich verbindlich dazu, aber es gibt keine Strafen oder Kontrollen oder sowas, sondern man setzt darauf, auf den Ehrgeiz der einzelnen Staaten, auf den Wunsch, da mitzumachen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Ländern, die dabei sind, du hast es gerade genannt, und die haben sich Ziele gesetzt, wann der Kohleausstieg Wirklichkeit werden soll. Großbritannien zum Beispiel bis 2025. Die Engländer sind auch schon ziemlich weit. Sie haben im letzten Jahr nur noch 9% Kohlestromanteil überhaupt gehabt und vor wenigen Jahren noch ähnlich viel wie wir. Kanada ist dabei, das hat auch wesentlich weniger Kohle als wir. Also das sind Staaten, bei denen das auch durchaus realistisch ist, dass sie relativ bald aus der Kohle aussteigen wollen. Es sind Unternehmen dabei, die müssen sich dazu verpflichten, keinen Kohlestrom mehr zu kaufen, ihre Energieversorgung unabhängig von der Kohle zu organisieren. Und bei den Ländern und Städten und Regionen sieht es ähnlich aus wie bei den Staaten.
Das heißt aber auch, wenn wir bei den Staaten bleiben, da geht es jetzt nicht über die Versprechungen hinaus, die die Länder und Staaten sowieso schon abgegeben haben, oder?
Nein, das sind Selbstverpflichtungen. Es ist ein Bündnis, um das gemeinsam umzusetzen, weitere zu gewinnen und gemeinsam zu lernen, wie man das macht aus den Erfahrungen. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass der eine oder andere daran scheitert und möglicherweise das Zieldatum auch verpasst.
Erhöht das denn eigentlich den Druck auf die Bundesregierung und die Verhandlungen in Berlin da gerade?
Naja, die Umweltverbände, die nehmen das natürlich als Argument, den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland zum Beispiel sagte, Deutschland drohe zum Fossil der internationalen Klimapolitik zu werden. Was das für einen Eindruck macht bei den Unterhändlern hinter verschlossenen Türen, das werden wir sehen, wenn da die Türen geöffnet werden.
Könnte Deutschland denn dann noch später zu dieser Allianz dazustoßen, wenn die Koalitionsverhandlungen durch sind?
Ja, das ist auch durchaus beabsichtigt. Das Bündnis will versuchen, weitere Mitglieder zu gewinnen. Es hat den Anspruch, einen Beitrag zu leisten, um den weltweiten Kohleausstieg zu organisieren. Ein öffentliches Eingeständnis des Scheiterns macht keiner gerne. Und darauf beruht das System sozusagen, wenn man die negative Seite sieht. Und man verbündet sich, um gemeinsam mehr zu schaffen. Das ist im Prinzip das neue Regime im Klimaschutz insgesamt. Und wenn Deutschland da später dazustößt, wäre es herzlich willkommen.
Eine Allianz für den schnellen Kohleausstieg hat sich heute in Bonn gegründet, auf dem Weltklimagipfel, der diesen Freitag zu Ende geht. Informationen waren das von Georg Ehring für Deutschlandfunk Nova in Bonn mit dabei.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Was ist das beliebteste Land auf dieser Welt? Welches ist es? Was würdet ihr sagen? Ich muss ganz ehrlich sagen, Verena, ich kann da nicht drauf. Man kommt da nicht sofort drauf.
Nein.
Ja, nee, ich hätte das wirklich.
Was hast du gesagt? Italien?
Ja, oder irgendwas.
Schweden?
Ja, aber Skandinavien, weißt du, jeder will da irgendwie hin. Total toll, Leidenschaft, alles so toll. Menschen sehen super aus, Sozialstaat, Gedöns. Aber das überrascht dann wirklich. In den letzten Jahren war immer USA weiter vorne. Jetzt aber neue Untersuchungen, die du dir näher angeschaut hast für uns.
Genau.
Und?
Wir klären, Deutschland ist auf Platz 1, Image-Weltmeister quasi. Zumindest, wenn man nach dem Anhold GfK Nation Brands Index geht. Der wird jedes Jahr ermittelt vom Marktforschungsinstitut GfK, also Gesellschaft für Konsumforschung, um herauszufinden, wie 50 Länder, die sozusagen in diesem Ranking verglichen werden, weltweit wahrgenommen werden. Mhm. Und Deutschland war letztes Jahr auf Platz 2, die USA auf Platz 1. Mhm. Und das hat sich jetzt eben geändert. USA sind auf Platz 6. Und auf Platz 2 ist übrigens Frankreich.
Ach, schau an. Jetzt müssen wir trotzdem mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Also wie kommt dieses Ranking da zustande?
Dafür wurden im Sommer dieses Jahres in 20 Ländern insgesamt mehr als 20.000 Online-Interviews mit Leuten ab 18 Jahren durchgeführt. Und sie wurden zum Beispiel befragt, wie kompetent sie die Regierungen der verschiedenen Länder einschätzen, wie offen und freundlich die Bevölkerung ist, wie gut die Produkte sind, die da hergestellt werden und ob sie dort eventuell auch gerne leben würden.
Und da hat man dann wirklich Deutschland auf Platz 1 gewählt, oder was?
Ja, insgesamt hat Deutschland eben da gesiegt.
Wenn man nur Deutsche gefragt hat. Nee, beziehungsweise die darfst du ja nicht fragen.
Nein,
wiederum,
das ist nicht,
ne?
Wie beim Chanson de la Chanson.
Achso, ja.
Wer heißt das
12
noch?
Points.
12 Points.
Eurovision Song Contest. Ja.
Genau, so heißt es. Weil Deutschland, also Deutschland wurde gut bewertet, vor allem von zum Beispiel Chinesen, Asiaten insgesamt. Übrigens von unserem Nachbarn Polen und auch von unserem Nachbarn Frankreich schlechter als im letzten Jahr. Und auch von den befragten Deutschen selber, die durften tatsächlich teilnehmen, aber die haben Deutschland schlechter bewertet als im letzten Jahr. In den USA, interessanterweise, die haben insgesamt in anderen Ländern schlechter abgeschnitten, sind deswegen abgerutscht. Mhm. Da vermutet auch Simon Anhold den Trump-Effekt mit seiner America-First-Politik. Aber die Amerikaner selbst, die sehen ihr eigenes Land besser. besser als im Jahr 2016.
Ist ja deshalb auch spannend, weil man muss ja da angeben, wo man herkommt sicherlich. Ne? Also bei so einer Umfrage, bei diesen 20.000 muss man ja irgendwie sagen, so, ich bin jetzt Franzose. Und dann ist ja die Frage, ob du dann noch neutral abstimmst. Ob wirklich das Land an eins wählst, das du auch gut findest oder dann denkst, ja komm, ich bin Franzose, Deutschland kann ich gar nicht auf eins wählen.
Ja, das fließt alles in diesen Index sicher ein und wird dann eben gewichtet und ermittelt. Aber wir können jetzt auf jeden Fall in diesem Jahr sagen, Deutschland ist Weltmeister des Images.
Also Deutschland steht auf Platz 1 im Image-Ranking der Gesellschaft für Konsumforschung. Das ist doch schon mal was. Die USA letztes Jahr noch Platz 1 sind jetzt nicht mehr on the top, zumindest Top 5. Also zumindest sind sie Platz 6 jetzt auch noch abgerutscht. Gott, oh Gott, oh Gott. Die Redaktionskonferenz in der Donnerstagsausgabe geht langsam zu Ende. Thilo Jahn und Verena von Keitz sagen tschüss.
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 Tschüss. Wir sind morgen wieder da.
Tschüss. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.